Und jetzt haben wir das Interview mit Professor Jürgen Volkert und Professor Katharina Kilian-Yasin. Wie kamt ihr eigentlich dazu, als Wirtschaftsforscher zu einem Integrationsprojekt, zu einer Integrationsforschungsfrage?
Ja, wenn ich anfangen darf, wir haben zunächst mal, arbeiten wir beide empirisch durchaus. Und also ich von Haus aus bin ich Wirtschaftswissenschaftler, Volkswirt. Und da hat man so sehr enge Methoden zum Teil, die aber sehr hilfreich sind, zum Beispiel Integration von geflüchteten Arbeitsmarkt. Und dieses Projekt war das Bundeswirtschaftsministerium zusammen mit dem Institut für angewandte Wirtschaftsforschung. Und das ist hilfreich, weil da wurde gefragt praktisch, welche Voraussetzungen, die wir erwarten, bringen die Geflüchteten mit. Aber dabei stellt man eben fest, es geht ja um mehr als nur um diese Fragen, was braucht jemand in Bildung? Und diese Fragen bearbeite ich schon seit längerem mit einem Ansatz von Amartya Sen, Nobelpreisträger für Ökonomik, der im Grunde genommen schlicht und ergreifend fragt, was den Leuten wichtig ist und was sie erreichen können, wo sie beeinträchtigt werden. Das haben wir mal in Indien erprobt. Sowas ist sehr, sehr spannend, wenn man eben wenig über die Menschen weiß. Und so kam die Idee bei mir, zu fragen quasi, das wäre doch auch mal was für die Geflüchteten, über die wir viel zu wenig wissen. Dazu braucht man als Ökonom Partner, die sich eben mit dem arabischen Raum auskennen, mit interkulturellen Fragen auskennen. Und dazu kann die Katharina einiges sagen.
Genau, wir sind ja Kollegen und Kolleginnen an der gleichen Hochschule für angewandte Forschung und haben uns darüber ausgetauscht und haben dann schnell festgestellt, dass wir zwar von der Herangehensweise relativ unterschiedlich sind, er als Volkswirt und ich aus der qualitativen Kulturforschung kommend als Islamwissenschaftlerin, und haben aber festgestellt, dass die Fragestellungen, die eben im Thema Integration und was bringen die Flüchtlinge oder die Geflüchteten mit, die bei uns leben, und wie können sie hier ihre Vorstellungen von einem guten Leben verwirklichen, dass uns das gleichermaßen interessiert und bewegt und dass ich mit meinen qualitativen Methoden da eigentlich ganz gut an bestimmte Fragestellungen rankomme. Und so haben wir eben uns ein gemeinsames Interviewprojekt überlegt.
Wie kamt ihr jetzt direkt auf das aktuelle Projekt? Was habe ich jetzt zum ganz aktuellen Projekt gebracht?
Ja, vielleicht jetzt wir haben ja eine Kooperation mit der Uni Tübingen hier, mit dem Weltethos-Institut und dem Institut für angewandte Wirtschaftsforschung. Und die Idee war ganz einfach zu sagen, die Frage, was beschäftigt Geflüchtete, ist eigentlich eine Frage, die auch ethischen Hintergrund hat. Ich bin in Kontakt, oder wir sind in Kontakt mit dem Weltethos-Institut, weil ich mich auch interessiere für so ethische Fragen, die über die Ökonomik rausgehen. Und da waren wir uns schnell einig, dass das eine interessante Kooperation sein könnte, wo wir noch Partner brauchen. Wir haben am Weltethos-Institut eben Partner einerseits, aber eben auch jetzt in Pforzheim an der Hochschule, wo wir unterrichten. Da gibt es eine Kollegin, eine Psychologin, die mitgemacht hat. Und so hat sich so ein Team formiert aus Leuten, die für das Projekt verantwortlich sind.
Genau, und wir haben uns halt tatsächlich gedacht, und jetzt switche ich mal aufs Arabische rüber, um auch der arabischen Moderation einen Anknüpfungspunkt zu geben. إنه هنا في ألمانيا في كثير ناس اللي بيحكوا عن الاندماج ودائما بيحكوا عن اللاجئين وشو بدهم وشو لازم يكون عندهم عشان يعملوا اندماج.
ما هي الخطوات الأساسية يعني؟
بس احنا سألنا حالنا شو هو مهم من رؤية اللاجئين نفسهم، يعني شو لازم هم يشوفوا لازم إنه يحصلوا على اندماج أحسن. مش دايما بنحكي عنهم بس معهم ونشوف شو بدهم هم.
تماما، نعرف رغبات اللاجئين
بالضبط.
برأيك شو الخطوات المهمة اللي لازم يعملوها اللاجئين بألمانيا؟
Genau, also ich habe gerade nur kurz gesagt, dass wir in unserem Projekt einfach nicht über die Integrationsbedarfe und Notwendigkeiten von Geflüchteten sprechen wollen, sondern auch von ihnen selbst erfahren wollen, was für sie wichtig ist, um sich gut integrieren zu können. Und jetzt war die Frage, was müssen sie denn können, haben, wollen? Und da hat unsere Forschung halt ganz verschiedene Dinge erbracht, die eben tatsächlich davon ausgehen, nicht, was müssen sie leisten, was müssen sie bewegen, wohin, was müssen sie als Bringschuld erbringen, sondern was steht ihnen möglicherweise im Weg oder was hilft ihnen dabei, sich hier in dem Sinne integriert zu fühlen, dass sie sich vorstellen können, hier ihr eigenes Leben zu verwirklichen. Und da haben wir eben erste Ergebnisse in unseren Befragungen herausgefunden.
Bevor wir zu den Ergebnissen kommen, würde ich aber noch fragen, wie genau ist denn euer Projekt überhaupt gestaltet? Trefft ihr einzelne Flüchtlinge und macht mit ihnen in einem abgeschlossenen Raum Interviews? Oder macht ihr Straßenbefragungen oder was ganz anderes? Wie muss man sich das vorstellen?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir keine Straßenbefragung machen, weil die Frage, was jemandem wichtig ist, was er erreichen kann oder nicht erreichen kann oder sie, ist natürlich sehr persönlich. Das heißt also, deswegen gehen wir nicht jetzt in Straßenbefragung. Es ist so, dass wir grundsätzlich nur Freiwillige suchen und dass im Grunde genommen diejenigen wählen können, wo das Interview stattfindet, weil es sollen sich die Geflüchteten wohlfühlen. Und dementsprechend gibt es dann Interviews von 1 bis 1,5 Stunden normalerweise für jeden mit jedem Geflüchteten. Was dann am Ende natürlich bedeutet, dass wir zwar nicht repräsentativ sind, dass wir aber sehr viel Hintergrundmaterial haben, was man dann als Grundlage für eine repräsentative, quantitative Studie nehmen kann. Ein Beispiel, wir kooperieren ja auch mit dem Institut für angewandte Wirtschaftsforschung und gemeinsam mit dem Weltethos-Institut wurde jetzt zum Beispiel so eine Art Test für eine quantitative Studie erarbeitet, die aufbaut auf den Ergebnissen, die wir bisher aus diesen qualitativen Antworten ermittelt haben.
ما هي الطريقة الأنسب الأفضل إنه اللاجئين يحصلوا على أصدقاء ألمان والألمان يحصلوا على أصدقاء لاجئين؟ هل هي من عن طريق الشارع أو إقامة حفلات أو؟
Jetzt nochmal kurz für die deutschen Mithörerinnen und Mithörer. Die Frage war jetzt, was ist die beste Art und Weise, dass Geflüchtete Kontakt bekommen mit Deutschen aus der Mehrheitsgesellschaft und wie sie Freundschaften finden können. Und da war die Frage über Partys oder auf der Straße ins Gespräch kommen etc. هذا السؤال ما كانش موجود مباشرة في المقابلات اللي عملناهم بس الشيء الموجود إنه كل اللاجئين اللي عملنا معهم مقابلات قالوا إنه مهم بالنسبة لهم إنه يحصلوا على علاقات مع ألمان
بالتأكيد.
وهذا مش بس عن طريق المساعدة أو الدعم بس علاقات عادية طبيعية وهذا طبعا أنا بقدرش أقول من عن طريق المقابلات بس من المعرفة الشخصية بقول إنه هذا صعب لما توصل في مدينة معينة وكل الناس عندهم حياتهم عندهم أولادهم والمدرسة يعني في عندهم كل علاقات وكثير ناس فيش عندهم حاجة لأصحاب جديدة يعني إذا بتيجي على مدينة جديدة وكلهم موجودين من قبل صعب إنك أنت تيجي كجديد وتعمل أصحاب فورا دايما هو أسهل إنه عن طريق المدرسة أو عن طريق الجامعة أو عن طريق الشغل طبعا
تماما
بس هذا مش مشكلة بس اللاجئين يعني إذا مثلا أنت تعيش في مدينة واحدة وتروح على مدينة ثانية بيكون دايما أسهل إنه هذا بيكون داخل الدراسة بس إنه تيجي مع عيلة على مدينة جديدة دايما صعب إنك تحصل على
أصدقاء
also das die Frage wie man eben am besten an normale Kontakte kommt ist sicherlich keine flüchtlingsspezifische, sondern wenn man in einer bestimmten, im Alter neu wohin kommt, ist es immer ganz herausfordernd, neue Kontakte zu knüpfen. Und es geht immer am besten halt über die Arbeit, über die Schule, über ja einfach Dinge, wo man was gemeinsam hat. Mhm. Und das braucht Zeit.
Ja, stimmt.
Und es geht aber.
Was aber auch klar geworden ist in dem Projekt, ist, dass die Geflüchteten sehr dankbar sind für die Unterstützung, die sie bekommen. Dass sie sich aber tatsächlich, und deswegen war die Frage auch sehr gut, im Grunde genommen nicht bloß diese Helferkontakte wünschen, sondern wirklich private Kontakte auf Augenhöhe. Ne? Und da muss man sagen, das liegt natürlich auch ein Stück weit an der Frage, wie möchte ich integrieren. Ich mache ein Beispiel. Was wir wissen aus der Wirtschaftsforschung ist klar, Spracherwerb ist wichtig für die ökonomische Integration. Was wir nicht so richtig wissen ist, warum das so langsam geht. Und wenn man eben die Menschen selber befragt, stellt man eben ganz einfache Gründe fest. Frauen kommen nicht deswegen nicht zum Sprachkurs, weil sie nicht wollen, sondern weil die Kinderbetreuung fehlt. Und wenn ich das weiß, dann kann ich fragen, okay, brauche ich das? Dann ist andererseits die Frage, wer soll das machen? Und zum Beispiel wäre es von der Integrationsstrategie wahrscheinlich sinnvoll zu sagen, warum sollen das nicht jetzt die geflüchteten Frauen zusammen mit eben den irgendwelchen anderen Ausgebildeten quasi zusammen machen? Mhm. Oder zum Beispiel in Malmö haben sie sich entschlossen, gemeinsam mit Geflüchteten und vor allem durch Geflüchtete Wohnungen zu bauen. Also dass im Grunde genommen jetzt die Strategie auch schon darauf abzielen kann und eigentlich sollte, dass man sich überlegt, wie mache ich die Geflüchteten selbstständiger für wirklich selbstbestimmte und sinnvolle Projekte.
Wir haben es in unserem Projekt tatsächlich, in dem Interviewprojekt, auch ein Stück weit versucht, so eine gemeinsame Herangehensweise aufzubauen. Wir haben ja für unsere Interviews Sprachmittlerinnen und Sprachmittler gebraucht. Und haben aber auch gesagt, es geht eigentlich über die sprachliche Übersetzung hinaus und haben dann in unsere Projektstruktur ProjektassistentInnen eingebaut, die dann wirklich als ExpertInnen in unserem Projekt drin waren. Und es waren Geflüchtete oder Leute mit Fluchthintergrund, die dann bei uns eben als vollwertige Projektmitglieder die sprachliche Hilfestellung geleistet haben. Das war methodisch in den Interviews spannend, weil normalerweise beim qualitativen Interview bildet sich eine Beziehung zwischen der Interviewperson und der Befragten oder dem Befragten und dann ist da so eine dritte Sprachmittlerperson dabei. Das geht aber auch und die haben uns aber auch über die Sprache hinaus ganz viel beraten auch einfach und da haben wir schon das Gefühl, dass da so ein gemeinsames Interesse für das gemeinsame Projekt schon dazu beigetragen hat, dass es da auch einfach so ein Team-Spirit dann auch gab, wo dann auch nicht mehr wichtig war, wer ist eigentlich Geflüchteter und wer ist jetzt Regularstudent oder Befrager. Das war uns auch eigentlich ganz wichtig, obwohl es nicht Ziel des Projekts war, aber das war so ein Effekt, den wir schon auch ein bisschen herbeigeführt haben.
Welche Tipps kamen da zum Beispiel?
Naja, so ganz praktische Dinge, also einfach von uns auch die Frage, jetzt ist dann zum Beispiel Ramadan und dann projiziert man ja manchmal, oh, da sind ganz viele Musliminnen und Muslime unter den Befragten, da können wir ganz bestimmt nicht im Ramadan die Interviews führen und dann haben die gesagt, fragen wir die Leute doch einfach. Und dann haben vielleicht manche Studierenden, die Befragung gemacht haben, ja, sich nicht getraut und nicht gewusst, wie fragt man das denn so, dass man die Leute nicht vor den Kopf stößt oder so. Und dann haben die einfach gesagt, ja, wir sprechen die jetzt einfach an und haben es eben auf eine Art gemacht, die dann sozusagen völlig okay und akzeptabel war und solche Sachen. Ganz kleine Dinge, aber wichtige Dinge.
Oder auch zum Beispiel, wenn man so eine Befragung plant, da braucht man so eine sogenannte Warm-up-Phase, also wo man Vertrauen herstellt. Man fängt nicht gleich an mit den Fragen, sondern unterhält sich ein bisschen. Und das ist ganz wichtig, um ein Vertrauensverhältnis herzustellen. Und ich weiß noch, in Tübingen war es so, da haben die deutschen Studierenden sich dann sorgfältig überlegt, wie kann ich hier so die Leute ein bisschen planmäßig Vertrauen schaffen. Und dann war es aber Gott sei Dank so, dass letzten Endes die Kultur- und Sprachmittler aus Syrien dabei waren. Und dann haben wir es natürlich zusammengelegt und dann haben die ganz schnell gesagt, die Fragen sind okay, aber die erste Phase, da kriegt ihr kein Vertrauen. Es geht vielleicht unter Deutschen, aber jetzt nicht jetzt hier mit den Befragten. Und sowas kann man nicht ersetzen. Und das ist halt genau das. Da haben auch die Kultur- und Sprachmittler gemerkt, sie sind wichtig und sie machen da was Sinnvolles. Die finden das Projekt sinnvoll. Und muss auch dazu sagen, für manche war es der erste Job, den sie überhaupt gehabt haben.
خلال الأبحاث والتجارب يلي قمت بها عن أوضاع اللاجئين في ألمانيا هل كانت الأبحاث إيجابية أم سلبية أم كانت متساوية كيف كانت النتائج برأيكم
في هذا النوع من البحث ما في سلبي أو لا إيجابي احنا عملنا البحث عشان نشوف شو بيحكوا وفيش عندنا زي ما بعرف الكلمة بالعربي أورتايل يعني فيش حدا اللي بيقول هذا مليح ولا هذا مش مليح hat er neutral. Mhm. Also die Frage war, ob wir bei unseren Ergebnissen irgendwelche negativen oder positiven Ergebnisse gefunden haben. Aber in der qualitativen Forschung wird ja nicht bewertet. Da wird einfach erstmal geguckt, was kommt von den Leuten und dann wird kategorisiert und ausgewertet und dann werden eher Themen identifiziert, die für die Leute selbst wichtig sind. حتى إذا نشوف عبر البحث ما كان في أي شيء سلبي. Es gab vielleicht, wenn man überlegen möchte, was gab es an kritischen Themenfeldern, wo die Leute dann vielleicht gesagt haben, hier läuft was nicht so gut, gab es schon das ein oder andere Thema, wobei ich ganz stark feststelle, dass viele bei den Interviews auch wirklich darauf geachtet haben, die Art und Weise, wie sie hier in Deutschland aufgenommen wurden, nicht negativ darzustellen. Also da kommt an manchen Stellen schon auch ein Leidensdruck oder irgendwie auch ein bisschen so ein Gefühl, hier könnte was besser laufen raus. Aber die Leute haben sehr darauf geachtet, dass es nicht undankbar rüberkommt. Also negative Dinge in dem Sinn gab es nicht.
Also es stimmt schon, diese Dankbarkeit, die findet man auch in anderen Studien zum Teil. Und das ist natürlich auch eine Geschichte. Was aber jetzt schon aus einer deutschen Sicht positiv rauskommt, ist, es ist praktisch allen klar, dass jetzt Ihnen selber aus guten Gründen und auch für die Gesellschaft Spracherwerb wichtig ist, dass Bildung wichtig ist, dass also Arbeitsmarktintegration Ihnen und natürlich auch den Deutschen wichtig ist. Also das kommt klar raus. Kritisch wollten wir natürlich auch mehr wissen. Und von daher gab es zum Beispiel schon, logischerweise in Tübingen, die Wahrnehmung einerseits, dass eben Geflüchtete es schwerer haben am Wohnungsmarkt, beispielsweise, aber auch das Verständnis, dass das der Wohnungsmarkt auch schwierig ist. Aber auch beispielsweise war natürlich, haben wir bewusst gefragt, inwieweit die Geflüchteten zum Beispiel Ausländerfeindlichkeit wahrnehmen, was das für eine Rolle spielt. Und da gab es jetzt eben zwei verschiedene Meinungen. Die einen haben gesagt, also die Leute, meine Nachbarn sind nett. Andere haben aber schon wahrgenommen, dass es im Prinzip so Zuschreibungen gibt, dass die in Anführungszeichen, die Araber, die es ja eigentlich nicht gibt, aber dass die eben eher negativ sind und oder auch, dass es beispielsweise ja wirklich auf Ämtern extrem schwierig ist für die Geflüchteten. Solche Dinge kamen schon, die sind uns natürlich auch wichtig, einfach jetzt konstruktiv für Verbesserungsmöglichkeiten. Oder es war zum Beispiel interessant wahrzunehmen, dass einige sagen, dass das Klima sich verschlechtert hat oder dass es nicht gut ist. Das aber, ich glaube, in der Mehrzahl der Fälle, das noch nicht als wirklich massive Bedrohung gefühlt worden ist, also kein Sicherheitsaspekt. Fast alle sagen, wir sind hier in Sicherheit, wir haben das gefunden. Aber das wird als, wenn man so will, Beeinträchtigung mehr der Integrationschancen durch diese Stimmung gesehen. Also wir haben in der Tat die Schwelle überwinden müssen, dass eben die Dankbarkeit sehr groß ist, aber dann durchaus auch ganz bewusst nach Einschränkungen, nach Problemen gefragt und auch Antworten bekommen.
Wenn man noch was besonders Positives erwähnen möchte, was zum Beispiel hier in Tübingen aufgefallen ist im Vergleich zu den Interviews, die wir in Pforzheim geführt haben, ist, dass ganz viele sich darüber im Klaren sind, dass es in Tübingen besonders schön ist. Also es gab auch einige, die schon andere Städte gesehen haben und auch über Verwandte mal woanders zu Besuch waren und die sind sich erwähnt, dass ihnen klar ist, dass es in Tübingen schon sehr schön ist und es auch eben von der Bevölkerung und von den Leuten her und von der Akzeptanz es durchaus andere Orte gibt, wo es nicht so schön ist wie in Tübingen.
Lief eigentlich alles wie geplant oder gab es irgendwelche richtig extrem Überraschungen? Irgendwelche Situationen, mit denen ihr gar nicht gerechnet habt, die ihr überhaupt nicht abschätzen konntet oder Ergebnisse und Antworten, mit denen ihr wirklich überhaupt nicht gerechnet habt? Gab es da was? Völlig spontan irgendwas?
Da müssen wir, glaube ich, nicht lange nachdenken. Wir haben aber nicht genügend Zeit. Das ist das Spannende an dem Projekt. Das ist ein extrem bereicherndes Projekt, aber auch ein enorm anstrengendes Projekt, einfach weil es natürlich komplex ist. Es muss alles zusammenpassen. Wir brauchen die Sprach- und Kulturmittler zusammen mit den Interviewern, die im Prinzip den Studierenden, die da gemeinsam da sein müssen. Und die müssen gemeinsam jetzt wieder auf diesen Interviewbereiten oder die Interviewpersonen treffen können, am richtigen Platz, zur richtigen Zeit beispielsweise. Und das ist sehr schwierig, weil wir natürlich zum Teil Zusagen bekommen und am Ende merken die Menschen, sie trauen sich doch nicht. Und dann kriegen wir regelmäßig Absagen und dadurch verzögert sich ein Projekt. Mhm. Also es ist tatsächlich nur einer von ganz vielen Punkten, die wirklich komplex sind. Und da nochmal muss man sagen, wir sind auch froh. Hanna Schirowski macht am Welt-Aids-Institut die Koordination. Das ist ein Riesenjob, den sie macht. Und der Adrian Boos faktisch dann auch in Pforzheim. Also man braucht die Koordinatoren, auch mit Koordinatoren ist es wirklich auch für die Studierenden schwierig, weil sie einfach flexibel sein müssen. Also da gibt es ganz viele Dinge, die man da erzählen könnte.
Ja, und also man muss auch sagen, dass diese Komplexitäten in verschiedenen Gruppen ihre Ursachen hatten. Also die Studierenden waren auch nicht immer so kalkulierbar. Es war einfach terminlich nicht so ganz einfach. Aber ich glaube, es hat uns sehr geholfen, dass wir am Anfang auch geschult haben, unsere Leute. Wir haben eine Methodenschulung gehabt, wir haben eine Schulung zu dem inhaltlichen Capability-Ansatz gehabt und wir haben auch eine Cultural Awareness-Schulung gehabt und haben auch wirklich von vornherein auch angelegt, wir müssen flexibel sein, wir müssen ergebnisoffen sein, das ist auch die Methode, die das vorgibt. Und wir sollten uns auf keinen Fall von irgendwelchen unvorhersehbaren Entwicklungen aus der Bahn werfen lassen, sondern uns darüber freuen, was sie daraus für neue Möglichkeiten ergeben. Und es hat eigentlich weitgehend ganz gut geklappt.
Wir wollten diese Komplexität auch, weil man muss dazu sagen, die Studierenden haben gemeinsam mit den Projektassistenten das Konzept bestimmt. Das heißt, vom ersten Informationsblatt für die Interessierten bis zum Leitfaden über den Report waren die Studierenden und die Sprach- und Kulturmittler die das Projekt getrieben haben. Wir haben das Projekt natürlich beraten, begleitet, geschult. Und das macht es natürlich an sich komplizierter, aber macht auch mehr Lernerfahrung.
Gab es denn sehr emotionale Momente neben der Dankbarkeit? Könnt ihr da ein konkretes Beispiel vielleicht nennen, etwas Bildliches, das sich unsere Zuhörer da noch vorstellen können?
Naja, wir können jetzt natürlich nicht so viel direkt aus den Interviews heraus sagen. Es gab schon Momente, wo auch Leute den Tränen nahe waren. Auch da sind unsere Studierenden als Interviewerinnen und Interviewer geschult worden. Wir hatten auch eine Traumaschulung, wie man eben mit so emotionalen Aufgewühltheiten umgeht und vielleicht gar nicht erst sowas entstehen lässt. Aber jetzt ich will es auch nicht so ganz konkrete Situationen eigentlich nennen, aus einem Interview direkt.
Ja, man kann schon sagen, es gibt schon immer wieder Dinge, die einen nicht nur überraschen, sondern auch durchaus jetzt hier auch emotional bewegen. Beispielsweise kann ich mich jetzt an eigentlich was Positives erinnern. Wir hatten ein Interview, was im Prinzip 2 Stunden ging und eigentlich soll ein Interview ja nicht stattfinden, wenn die Interviewten sehr, sehr mitgenommen sind, es sei denn, sie wollen es. Und da wurde dann auch berichtet, das war eine sehr, sehr kritische Geschichte, die natürlich schockiert hat. Oder es war auch eine Lernerfahrung. Wir hatten jetzt dieses Semester in Tübingen, da gingen Menschen, die Studierenden mit den Projektleitern in die Unterkunft und waren wirklich überrascht und ein Stück weit auch schockiert über die Situation dort. Das ist natürlich schon eine Lernerfahrung, die man machen kann. Wir haben Menschen getroffen inzwischen, die kurz vor der Ausweisung stehen. Und das sind eigentlich Interviews, die nicht angenehm sind für niemanden. Ja. Und klar. Eines wurde auch abgebrochen, weil es nicht ging.
Ja.
Und das ist natürlich notwendig, auch methodisch und auch menschlich vor allem.
Ein Interview, um nochmal was Positives zu nennen, war mit einer männlichen Person, der kurz zuvor Vater geworden war und der aber tatsächlich das Interview durchführen wollte, weil er einfach so ein freudiges Mitteilungsbedürfnis hatte und einfach mit irgendjemandem über seine kleine Mikrowelt hinaus diese Freude auch teilen wollte. Und der war dann total optimistisch gestimmt, auch für die Zukunft seines Kindes, das jetzt hier dann eben seinen Weg gehen kann.
Ja, das gibt, muss man auch dazu sagen, eine ganze Reihe von wirklich auch schönen Momenten. Ein anderes Beispiel wäre jetzt, wir haben quasi eine Kurdin befragt, eine irakische Kurdin in Pforzheim und haben händeringend Sprachmittler gesucht und die war seit 10 Jahren, ist die in Pforzheim. Und die hat jetzt nicht perfekt, aber ganz gut Deutsch gesprochen und dann war das richtig klasse, weil die hatte Lust und wir haben sie einfach eingestellt. Das war dann auch schön und die macht jetzt weiterhin mit. Und von daher gibt es also wirklich auch schöne Momente, menschlich sehr schöne Momente auch jetzt. Und eigentlich der Austausch mit den Kultur- und Sprachmittlern, den Studierenden, das ist wirklich was sehr Bereicherndes. Also will ich schon hervorheben, das ist jetzt wirklich was positiv am Ende auch wirkt.
برأيكم كبداية للاجئين هون في ألمانيا دورات الاندماج يلي عم تحصل للاجئين عم بتكون كافية كبداية؟
طبعا مش كافية، بس هي خطوة، بداية، يعني ein Anfangspunkt. Die Frage war, ob die Integrationskurse denn ausreichend sind. Natürlich nicht. Das ist ein Aufhänger, ein Anfangspunkt, ein Anker. Und davon ausgehend oder auch von anderen Anfangspunkten ausgehend, geht man eben Schritt für Schritt immer weiter und gewöhnt sich dran, identifiziert sich, denkt über sich selbst nach, wie viel von dem, was ich bin, will ich behalten und bleiben, was will ich erreichen. Es wird immer natürlich das, was man mitgebracht hat, bei einem bleiben. Und die Integration heißt ja nicht notwendigerweise, ich passe mich total an und gebe alles auf, was ich mitgebracht habe. Aber da gehen die Menschen auch einen unterschiedlichen Weg. Und Integrationskurse sind halt ein Schritt, der einem möglicherweise hilft, Fuß zu fassen, sich zu orientieren, Sprache zu lernen. Aber das ist nur ein ganz kleiner Baustein von einem langen Weg.
Ja. Und es geht nicht nur um die Zahl der Integrationskurse. Es geht zum Beispiel bei vielen Frauen um die Frage, warum dauern die denn mehrere Stunden am Stück, wenn ich keine Kinderbetreuung habe? Warum können die nicht kürzer sein? Warum kann man das nicht anders regeln? Oder beispielsweise wurde auch gesagt, im Grunde genommen brauche ich nicht nur so einen Integrationskurs. Ich bräuchte einfach mal Kontakt zu Deutschen wirklich, die letzten Endes mir erklären, wie dieses merkwürdige Mülltrennungssystem funktioniert. Ich kriege ständig Stress, aber keiner erklärt es mir. Da brauche ich eigentlich keinen Kurs, da müsste einfach mal mit jemandem mit mir reden mal. Ja, also ja. Solche Dinge dann auch. Aber tatsächlich, es geht oft auch um die Frage, wie sind die Kurse angelegt, inwieweit entsprechen die den Möglichkeiten, den Bedürfnissen der Adressaten.
Ihr meint also, eine Sache, die ihr als eine Haupterkenntnis jetzt aus diesen Interviewserien genommen habt, ist, dass es eigentlich mehr Kontakt im Alltag für die Flüchtlinge bräuchte mit Deutschen. Ist das eure Kernaussage quasi, eure Kernerkenntnis oder...
Eine von mehreren.
Und was wären die anderen, wenn man fragen darf?
Ja, also im Prinzip neben den Kontakten, diesen privaten Kontakten, wie gesagt, es gibt ja viele Helferkontakte, sind private Kontakte wichtig, um die Sprache zu lernen, um Kontakte zu kriegen, um eine Wohnung zu bekommen, um im Grunde genommen einen Arbeitsplatz. Die meisten Geflüchteten bekommen den ersten Arbeitsplatz über soziale Netzwerke, nicht über die Arbeitsagentur. Und das sind natürlich Dinge, die den Geflüchteten klar sind und denen, die auch der Forschung klar sind. Und natürlich, denke ich jetzt, das Hauptaugenmerk war, wir müssen tatsächlich die Geflüchteten wirklich als diejenigen wahrnehmen und auch fragen, die über das ganze Spektrum von Möglichkeiten und Restriktionen Bescheid wissen, um dann wirklich eine Integrationsstrategie zu bekommen, die eben gerade zum Beispiel nicht bloß mehr von irgendwas möchte, sondern vielleicht einfach was besser abgestimmt ist mit dem, was die Geflüchteten tatsächlich wollen.
Ja, und tatsächlich liegt es natürlich schon auch daran, was ich vorhin auf Arabisch auch schon gesagt hatte, es muss natürlich auch eine Integrationsbereitschaft von der aufnehmenden Mehrheitsgesellschaft geben, wo man, ja, also ich würde nicht sagen, unbedingt dran arbeiten muss, aber es ist einfach faktisch so, wir leben hier unseren Alltag, jeder hat sein Leben. Wir brauchen ja nicht alle nochmal ganz viele mehr Freunde und Kontakte und man kann das auch nicht so künstlich herstellen. Und wie schon vorhin gesagt, also wenn man halt ein gemeinsames Projekt hat, woran gemeinsam arbeitet, irgendwo gemeinsam ein Interesse oder irgendwas hat, wofür man zusammen brennt, dann freundet man sich automatisch anhand dieser Sache oder dieses Themas an. Und dieses Meta-Integrieren, wir treffen uns zu einem Integrationstreffen, damit hier Integration organisiert wird, das funktioniert halt bedingt und kann schon helfen, aber es entwickelt sich halt eher an gemeinsamen Themen und Interessen und ja, keine Ahnung, Sportvereine oder dergleichen, wo man einfach hingeht. Und da müsste es eben auch sozusagen auch die Aufmerksamkeit geben von denen, die da schon immer drin sind. Und ich weiß selber, wie das ist, wenn man in einer neuen Stadt irgendwo in eine Gruppe oder in eine Sportveranstaltung oder so ein Vereinstreffen geht, wie man sich am Anfang da ausgeschlossen und nicht dazugehörig fühlt. Und da braucht man schon den einen oder anderen, der einfach sagt, hey, du bist neu hier, wo kommst du her, was machst du? Und ich erkläre dir mal, wie das bei uns läuft. Und es sind einfach ganz kleine Gesten oder Momente, die einem dann helfen, den Einstieg zu finden. Und da können vielleicht manche, die hier wie der Fisch im Wasser schwimmen, ein bisschen Aufmerksamkeit mehr haben. Aber es ist, wie gesagt, einfach was, was Zeit braucht und sich dann halt auch natürlich entwickelt.
Mal eine kleine Zahlenfrage. Wie viele Befragungen gab es so etwa? Wie viele waren jetzt so am Projekt beteiligt? Könnt ihr da ein paar grobe Schätzwerte nennen? Also es muss nicht auf die...
Nee, das kann man schon sagen.
Ganz genau.
Wir haben insgesamt jetzt in Tübingen und in Pforzheim haben wir an diesen qualitativen Interviews haben wir 45. Um das einzuordnen, das wirkt wenig. Es ist aber verglichen mit den Studien für ganz Deutschland nicht wenig, weil das ist sind zwei Städte. Für ganz Deutschland gibt es eine wichtige Studie in der Richtung. Da waren es 123 Befragte für ganz Deutschland. Und wenn wir also quasi für zwei Städte mit 45 unterwegs sind, wir haben auch vor allem geguckt, dass wir Gruppen haben, die relativ stark vertreten sind, also nicht versucht, irgendwie künstlich repräsentativ zu werden, sondern haben gesagt, das sind vorwiegend natürlich jetzt Syrer und Syrer, in Pforzheim auch noch Iraker, eine große Zahl, dann sind es 45 qualitative Interviews durchaus was. Wir haben jetzt, wie gesagt, noch quantitative Tests gemacht für eine mögliche quantitative Folgestudie und da sind es inzwischen nochmal so 15 bis 20 weitere, aber eben quantitative Interviews, die ganz anders ablaufen. Das ist nicht dasselbe.
Gut, soweit. Was meint ihr, wie kann man da weitermachen? Ich meine, das Projekt läuft ja noch oder ist es schon abgeschlossen?
Nein, es läuft weiter und wir wissen noch nicht, wie lange es noch weiterläuft, aber es ist natürlich so, wenn man mit solchen Fragestellungen anfängt, solche Interviews zu führen, qualitative Interviews, so halbstrukturierte, leitfadenbasierte, haben zwar Leitfragen, aber sind offen genug, um eben neue Themen eben auch aufzunehmen. Und dann entwickeln sich neue Themen, daraus entwickeln sich wieder neue Fragestellungen. Und das ist dann das nennt man dann einen iterativen Prozess, wo sich dann die Forschungsfrage weiterentwickelt. Wir wollen das jetzt einfach mal schauen, wie sich es weiterentwickelt. Wir haben auch überlegt, dass wir jetzt auch von der Perspektive her vielleicht auch mal nicht nur die Geflüchteten befragen, sondern eben auch Stakeholder, die in der Arbeit mit Geflüchteten oder auch Leute, die halt auf andere Art und Weise sich für das Thema interessieren, auch Interviews führen und das dann ein bisschen spiegeln und aus mehreren Perspektiven betrachten, sodass man da so ein bisschen auch guckt, ob da die gleichen Themen relevant sind. Und ja, also wir haben da jetzt noch keinen Endpunkt geplant, weil wir denken, das könnte auch interessant sein, über einen längeren Zeitraum da auch mal eine Entwicklung zu dokumentieren.
Speziell jetzt hier in Tübingen gibt es ja die World Citizen School am Weltethos-Institut. Das sind Studierende, die sich in der Praxis engagieren. Und eine Idee wäre natürlich, das ist jetzt noch nicht spruchreif, aber das ist in der Diskussion, dass eben die Idee, dass Geflüchtete gemeinsam mit Deutschen was machen und auf die Beine stellen, das wäre eigentlich natürlich jetzt durchaus in einer Stadt wie Tübingen, wo eigentlich die gleichaltrigen Studierenden mit den gleichaltrigen Geflüchteten wahrscheinlich am besten was gemeinsam hinbekommen, eine Möglichkeit. Zweiter Punkt, was auch spannend wäre aus meiner Sicht, wäre, dass wir bisher ja unglaublich profitiert haben von den Geflüchteten als Kultur- und Sprachmittler. Und die Idee ist jetzt zum Beispiel auch zu sagen, wir fragen mal unsere Kultur- und Sprachmittler, was sie von dem halten, was die deutschen Studierenden zusammengeschrieben haben und wie sie selber möglicherweise die Antworten einschätzen, die sie ja bekommen haben im direkten Gespräch.
So eine persönliche Zwischenbilanz für euch. Was nehmt ihr bisher mit? Könnt ihr uns dazu was sagen?
Naja, also wir nehmen mit, dass wir für unsere Einschätzung jetzt, also erfolgreich im Sinne von, wir haben was angefangen, was sehr ergebnisoffen war. Wir haben uns eigentlich so ein bisschen auf ein Abenteuer eingelassen und nehmen mit, dass Studierende aus allen möglichen Disziplinen sich extrem für das Thema interessiert haben. Natürlich nicht alle, es haben sich natürlich die interessiert, die sich bei uns gemeldet haben, aber was für uns Schon was eine schöne Erfahrung zu sehen war, ist, dass sowohl in Pforzheim als auch in Tübingen es ganz egal war, aus welchen Fachrichtungen die Leute kamen. Es gibt in jeder Fachrichtung Studierende, denen das wichtig ist, sich einfach darüber zu erkundigen oder herauszufinden, wie leben Flüchtlinge bei uns, wie ist es für sie hier anzukommen, was haben sie für Träume, Perspektiven, Vorstellungen von ihrem Leben, was ist ihnen wichtig, und dass sie alle das in irgendeiner Form auch mit ihrem Studienhintergrund verknüpfen können, egal ob sie jetzt aus den Naturwissenschaften, aus der Philosophie, aus Wirtschaftswissenschaften oder irgendwelchen Sprachwissenschaften kommen. Also für sie alle ist es in irgendeiner Form auch relevant, und das ist für uns jetzt als Lehrende ein bereicherndes Gefühl zu denken. Wir haben jetzt die Möglichkeit gehabt, Studierende dabei zu begleiten, etwas für sie jetzt und möglicherweise in ihrem beruflichen Leben als Mitglieder dieser Gesellschaft Relevantes mitzuerforschen. Und das ist für mich was, was ich als positiv mitnehme.
Ja, und was wir auch hören, ist, dass jetzt über die normale Vorlesung, das wäre die Alternative raus, im Grunde genommen klar wird, das ist auch das Ziel, dass so ein Projekt eben nicht nur Wissen vermittelt, sondern eben auch Erfahrung, die genauso wichtig sind, um im Grunde genommen die Gesellschaft zu verstehen. Das heißt, wenn ich eben mal diskutieren muss mit meiner Kultur- und Sprachmittlerin, ob sie die Frage so und so überhaupt so übersetzen kann, persönlich und will, oder nicht, dann lerne ich mindestens so viel, wie wenn ich im Prinzip jetzt hier aus dem Lehrbuch was erkläre. Und das ist das Spannende, nicht nur für unsere Studierenden, sondern eben auch für die Sprach- und Kulturmittler und auch für uns natürlich als Lehrende. Weil wenn wir lernen, kriegen wir eigentlich selten so viel zurück wie in so einem Lernerfahrungsprojekt.
Wie seid ihr eigentlich damit umgegangen? In der Uni hat alles ja auch mit Bewertung dann zu tun, muss eine Note kriegen, und Wie habt ihr das da in so einem Feld dann quasi gemacht?
Also wir haben in unterschiedlichen Formaten das gelehrt oder begleitet. Und bei mir war es so, dass die Studierenden, die von mir aus teilgenommen haben, in einem interdisziplinären Projekt da eben das aufschreiben mussten. Es mussten alle Reports schreiben oder eben Hausarbeiten oder Dokumentationen. Und da war schon die Anforderung, dass das nach akademischen Standards passiert und dass die qualitative Methode auch sauber dokumentiert ist. Und da hat man das sozusagen akademisch einfach auch anhand dessen bewerten können. Wobei da ja der ganze Prozess des Interviewdesigns und des Setups von diesem ganzen Forschungsaufbau musste auch da enthalten sein, und dann eben das Engagement, sich um diese Interviews zu kümmern. Also unsere Studierenden haben schon alle recht gute Noten bekommen, weil alle, die dabei waren, waren extrem engagiert, und demnach waren auch die dokumentierten Ergebnisse dann sehr gut. Aber das war jetzt nicht so schwierig zu bewerten, weil es einfach in diesem akademischen Report endete.
Ich kann das für die Hochschule Pforzheim bestätigen, für Tübingen. Da bin ich dir sehr, sehr dankbar für die Frage, weil ich habe im letzten Semester dann mal gefragt, quasi, wie das, habe dann angedeutet, wir müssen jetzt Noten machen, wie das läuft. Und dann habe ich erfahren, dass von den Studierenden nur ein einziger überhaupt eine Note braucht. Alle anderen haben das freiwillig gemacht, ohne irgendwas. Und ich habe in diesem Semester eine komplette Gruppe, die quantitative Studie macht, die von denen braucht, so wie es aussieht, auch gar niemand eine Note. Das heißt, das muss man auch sagen, die Leute sind da wirklich mit einem enormen Engagement dabei. Und ich habe mal im Spaß gesagt, wenn ich das im normalen Lehrbetrieb erfahren würde, die brauchen die Note gar nicht, würde ich vielleicht gar nicht anfangen, weil ich nicht wüsste, ob die das in dem Stress, den die haben, durchhalten. Und das war wirklich spannend, zumal dieses Projekt ja so fordernd ist. Die haben übrigens jetzt in Tübingen und in Pforzheim zum Teil eben länger gebraucht als bis zu den normalen Klausuren, weil einfach manche Interviews noch nicht da waren. Und haben das dann aber sich organisiert. Und das ist also wirklich ein großes Kompliment an die Studierenden, die da ein enormes Engagement reinbringen, egal ob sie Noten brauchen oder auch nicht.
Wie hat sich denn euer Blick vielleicht auch verändert auf den strukturellen staatlichen Umgang mit Geflüchteten? Da habt ihr jetzt, wenn ihr viel Persönliches auch erfahren habt, gibt es da auch irgendwelche Ableitungen oder Empfehlungen, die dann vielleicht jetzt perspektivisch daraus noch entstehen, aber auch erstmal vielleicht euer persönlicher Blick auf staatlicher Umgang mit Phänomenen, mit Geflüchteten.
Also sagen wir mal so, wir haben uns natürlich schon auch im Rahmen des Projekts damit beschäftigt, auch einfach um zu wissen, wenn wir die Fragen designen, welche Terminologie können wir denn überhaupt anwenden? Also die ganzen unterschiedlichen Begrifflichkeiten zwischen Genehmigung, Bewilligung und was nicht alles. Also wir haben uns da schon auch so mit beschäftigt, aber verändert hat sich insofern, dass wir halt jetzt sozusagen die eigene Perspektive der betroffenen Menschen auch einfach mal kennengelernt haben, und zwar auf eine systematische Art und Weise, nicht anekdotisch im Privaten, sondern einfach mal von mehreren Leuten diese andere Seite, was bedeutet es denn für sie, welche Wichtigkeit hat es für sie und wie verstehen sie denn diesen ganzen bürokratischen Apparat und die Angebote. Ich kann nicht sagen, dass sich da jetzt von meiner Seite was an der Bewertung oder Einschätzung verändert hat. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich sage, boah, es ist jetzt sehr total beeindruckend oder es ist alles ganz schlecht, sondern es ist einfach ein unglaubliches, ja, eine Fülle an Angeboten und Dingen, die zu beachten sind. Und es ist nicht leicht zu durchschauen, würde ich sagen. Die Geflüchteten sind Expertinnen in diesen Fragen. Also wenn man wirklich das alles verstehen will, dann sollte man am besten jemanden fragen, der damit zu tun hatte.
Genau, und im Prinzip, was ich mitgenommen habe, war einerseits natürlich schon, was jetzt sehr spannend ist, dass es natürlich sehr belastend ist, das ist nicht vollkommen klar, aber andererseits auch, wenn die Geflüchteten Dinge nicht verstehen in den Entscheidungen, auch wenn die vielleicht vollkommen in Ordnung sind, dann fühlen sie sich zum Teil ungerecht behandelt, weil sie nicht wissen, ist es Willkür oder ist es jetzt was anderes? Und andererseits, also da braucht es einfach mehr letzten Endes an Beratung und Kommunikation.
Und Beratung in einfacher Sprache.
Beratung in einfacher Sprache. Aber auf der anderen Seite, ich würde es auch differenziert sehen, wenn man anschaut, wie die Behörden ausgestattet sind, quantitativ und qualitativ, halte ich auch gar nichts davon, jetzt hier gegen die Behörden loszugehen, sondern das Problem ist, glaube ich, eine Überforderung auf beiden Seiten. Und das ist eine Geschichte, die natürlich dann weder von den Geflüchteten allein noch von den Behörden hier letzten Endes zu bewältigen ist, was natürlich auf jeden Fall ein Problem wäre, wenn sich das gegenseitig hochschaukelt, weil natürlich werden die einen zu Recht ungeduldig und die anderen haben zu Recht immer noch nicht, oder nicht zu Recht, haben eben immer noch nicht mehr Kapazität.
Und dieses Format bietet ihr jetzt jedes Semester an, geht es weiter?
Vielleicht bieten wir es nicht immer im gleichen Rahmen an. Wir gucken halt auch so ein bisschen, was können wir gerade leisten, welche Kolleginnen und Kollegen können mit ins Boot kommen, wer interessiert sich daran mitzumachen, und dann schauen wir halt von Semester zu Semester, welches Format geht es wieder in Richtung interdisziplinäres Projekt, geht es in Richtung Vorlesung, geht es in Richtung Seminar, Projektseminar, also wir werden es weiterführen, aber möglicherweise in unterschiedlichen Formen.
Ja, wir haben es auch präsentiert, ja, zum Beispiel beim Landratsamt, und haben da von verschiedensten, auch jetzt Nichtregierungsorganisationen, Stakeholdern, interessante Hinweise bekommen. Zum Beispiel eben nicht immer nur allgemein zu fragen, sondern auch mal bestimmte Gruppen, die jetzt den Freiwilligen zum Teil Sorgen machen, quasi direkt zu interviewen oder eben auch bewusst rauszugehen über die, die eine Bleibeperspektive haben, zu denen, die keine Bleibeperspektive haben, weil bei denen gibt es ja noch mehr Punkte. Also da muss man einfach schauen, da gibt es nun immer genug. Und das Ziel ist praktisch einfach, möglichst viel zu erreichen. Und das machen wir schrittweise. Ja. Also es wird, denke ich, es wird fortgeführt, ja. Und wie genau, das gucken wir nach dem, was wirklich gebraucht wird.
Ihr seid jetzt offensichtlich ein bisschen da auf den Geschmack gekommen. Ihr engagiert euch auch über das normale Maß raus, wahrscheinlich, was man in der Lehre, in der Forschung auch so macht. Oder so klingt es ein bisschen. Wie ist es denn insgesamt? Wie seht ihr das bei Kollegen? Ihr habt gesagt, eine andere deutschlandweite Forschung gab es. Das Thema ist ja doch eigentlich schon weit oben auf der Agenda. Aber wie schlägt sich das wieder? Wie spiegelt sich das wieder in der in der aktuellen Forschung?
Es gibt mehr als eine Studie. Ich habe eine führende genannt, mit der wir es vergleichen können, weil die ein ähnliches Format hatte. Wie gesagt, es gibt dann vom IAW die Studie über die Arbeitsmarkt. Es gibt schon Arbeitsmarktintegration. Es gibt schon eine Reihe von Studien inzwischen, nicht sehr viele. Die kämpfen übrigens alle mit den gleichen organisatorischen Problemen wie wir. Also das kann ich auch so, weiß ich auch, kann ich so sagen. Es gibt schon Studien, was unsere Studie vielleicht besonders macht, unser Projekt besonders macht, ist, dass wir so ganz bewusst die Leute direkt fragen nach ihrer Sicht. Das ist ein Unterschied, ob ich jemanden frage, hast du Ausbildung, was ist dein Sprachniveau, dann habe ich die Fragen formuliert und da muss jemand Antworten geben. Aber wenn ich frage, was ist wichtig, wo liegen deine Einschränkungen und warum, dann ist es am Ende eine ganz andere Perspektive, die im Grunde genommen mindestens genauso wichtig ist, wie das zu erfahren, was denn von Seiten der Institutionen wünschenswert und interessant ist.
Es gibt aber in Deutschland inzwischen auch ein Netzwerk für, das nennt sich, glaube ich, Flüchtlingsforschung, wo die Leute sich auch zusammenschließen. Da gibt es auch eine Website, wo man auch ein bisschen gucken kann, wer macht denn was zu dem Thema. Und auch da ist es interessant, weil es eben auch aus unterschiedlichen Disziplinen und Fachbereichen Forschung gibt. Und da kann man auch ein bisschen nachgucken. Ich glaube, wir sind auch deswegen ein bisschen besonders, weil wir eben auch so sehr interdisziplinär unterwegs sind. Und uns das macht methodisch manchmal ein bisschen die Sache nicht so ganz einfach. Es macht es komplexer wiederum, aber auf der anderen Seite gibt es halt die Möglichkeit, umfassendere Facetten auch mit aufzugreifen.
Und es ist natürlich nicht einfach, aber wenn ich gewusst hätte, dass ich ein Jahr lang mit über 20 verschiedenen Disziplinen zu tun habe, dann hätte ich mir das wahrscheinlich viel schwieriger vorgestellt. Man merkt, die Leute wollen es und empfinden es auch als Bereicherung, dass da ganz verschiedene Leute aufeinandertreffen. Und diese erste Treffen, was wir da haben, wo dann alle kurz mal so grob sagen, wo sie herkommen, das ist immer so ein Aha-Effekt. Also ja, das ist schon, kann man glaube ich schon sagen. Ja,
ja, und für uns war es ja auch ein Aha-Effekt. Inzwischen reden wir so, dass wir uns verstehen, aber das war auch nicht von Anfang an immer so. Wir haben immer uns getroffen und bestimmte Dinge gesagt und hinterher festgestellt, dass wir Unterschiedliches drunter verstanden. Und
fachlich, persönlich nicht.
Nein, persönlich überhaupt nicht, aber fachlich war es schon manchmal so, dass wenn wir von vielen Interviews gesprochen haben, dass wir da ganz andere Zahlen im Kopf hatten und solche Dinge.
Aber, ja, das stimmt, ja. Ja,
haben wir uns auch viel, ja? Extrem, ja.
Da muss ich als Student der Geisteswissenschaften mal kurz fragen, wie ist denn der Methodenunterschied zu einem Naturwissenschaftler zwischen eher der geisteswissenschaftlichen Perspektive und eher der naturwissenschaftlichen Perspektive? Oder könnt ihr das jetzt nicht so direkt festmachen?
Doch, klar, freilich. Weil im Prinzip zunächst mal jetzt zum Beispiel Physiker oder auch Ökonomen übrigens, die sich interessanterweise sehr gerne eher als Naturwissenschaftler fühlen, die hätten wahrscheinlich jetzt sicher nicht den Hintergrund von Katharina Kielin-Yassin bei qualitativen Methoden. Da ist es dann eher so, ja, warum, wenn es nicht repräsentativ ist, hat es überhaupt einen Nutzen, ja? Und schon gar nicht, wie geht es? Also von daher ist es schon mal ganz spannend. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass das Ziel auch immer ist, dass die Studierenden, wenn sie dann das auswerten, was sie gehört haben, ihren eigenen Hintergrund mit einbringen. Und das ist natürlich dann auch spannend. Also es ist bewusst, wir haben nie eine Schulung gemacht über Ökonomik, weil ich Ökonom bin, sondern im Gegenteil. Gerade nicht. Hm. Und von daher ist das schon ein Unterschied, aber ein bereichernder Unterschied. Also wir haben auch Naturwissenschaftler und die sind richtig engagiert dabei und richtig gut dabei.
Aber was natürlich auf keinen Fall für unsere Art von Forschung jetzt zutreffen kann, ist das Prinzip der Reproduzierbarkeit von mehrfach gemessenen Messergebnissen oder Messreihen oder dergleichen. Also unsere Ergebnisse sind eben keineswegs nicht repräsentativ und auch nicht reproduzierbar, aber sie sind qualitativ valide in dem Sinne, dass wir eben eine systematische Befragung gemacht haben, daraus eben Themenschwerpunkte, Kategorien bilden konnten und da eben rausnehmen konnten, was ist den Menschen wichtig und was kommt da in diesen Dingen drin vor.
Und was Naturwissenschaftler genauso wie Ökonomen schon dann auch wahrnehmen, ist eigentlich die Funktion von qualitativer Forschung, nämlich, dass im Grunde genommen ich erstmal wissen muss, was die Leute umtreibt, bevor ich überhaupt einen Fragebogen für eine qualitative Studie entwerfen kann. und nicht völlig an den Leuten vorbeifrage und dass ich dann ja Antworten bekomme, die ich nicht verstehe, wenn ich quantitativ gefragt habe und dann eben wieder eine qualitative Studie brauche, damit ich die Ergebnisse, die valide sind und auch vielleicht sogar repräsentativ, damit ich überhaupt verstehe, warum diese Antworten so kommen, wie sie kommen. Und das gilt nicht nur für hier, das gilt für die Themen insgesamt.
Sehr spannend alles und ja, vielen Dank für die, für den Besuch hier und wir werden das auch hoffentlich weiter hier verfolgen.
Ja, gerne.
Shukran alaikum.
شكراً كثير لزيارتكم والمعلومات اللي طرحتوها كثير فادتنا وكثير حتفيد المستمعين شكراً كثير
شكراً عليكم أخرى مرة